Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Unglaublich herzlich willkommen zum Spätfilm. Kino in deinem Gehörgang.
Kino in eurem Gehörgang.
Boah, haben die alle einen gemeinsam oder hat jede und jede einen?
Kino in jeweils deinem Gehörgang.
Paula, wir haben Feedback bekommen. Mhm. Glaubst du das?
Ja, ich glaub dir's.
Das ist gut, dass du es glaubst. Anastasios hat im Blog zur letzten Folge kommentiert, dass König der Fischer neben Brazil Gilliams bester Film wäre.
König der Fischer.
Genau, ich kenne den nicht, aber ich habe ihn mir jetzt auf die Watchlist geschrieben.
Das ist bestimmt ein religiöser Film.
Möglicherweise, weiß ich nicht. Vom Titel kann man darauf schließen. Ja. Ja, mal schauen, werde ich mal angucken. Bin sehr gespannt. Außerdem haben wir von Kellerkind und Jajul höchstpersönlich, was ich sehe, wenn ich Podcasts höre, Bilder bekommen. Also Wisp, Wisvip, nicht? Also wenn ihr
Zeig mal.
Also Kellerkind ist da in so einem Rechenzentrum.
Boah, das sieht ja, also kann man das irgendwie größer machen?
Mir ist gerade so ein Screenshot von dem Tweet.
Das ist ja total grausig da.
Was? Wieso ist das grausig? Das sind einfach Schränke mit Computern.
Ja, aber da kann man doch nicht. Da denkt man gleich, da kommt der Velociraptor um die Ecke.
Oh, also filmisch so. Grausig, ich verstehe. Kannst du uns ja mal erzählen, Kellerkind, ob du tatsächlich des Öfteren mit Raptoren auf deiner Arbeit zu tun hast?
So. Nee, ob du da Angst hast.
Ich finde das überhaupt Angst. Nicht gruselig. Das sind doch einfach nur so Computerschränke. Also so Schränke, so Serverschränke halt.
Gott, was da für ein Elektrosmog in der Luft liegen muss.
Disst du schon wieder unsere Hörer? Kellerkind ist einer unserer größten und ältesten Fans, der immer wieder regelmäßig auf Twitter schreibt und immer wieder tolle
Fakten
und Fun Facts zu Filmen raushaut.
Das ist doch kein Arbeitsumfeld.
Wer soll denn sonst bitte Server betreiben, wenn nicht das Kellerkind?
Ja, weiß ich auch nicht. Muss man die betreiben? Laufen die nicht von selbst? Nee.
Anyway, Jajul zeigt, wie sie gerade wahrscheinlich auf ihrer Joggingrunde ist, denn das hatte sie, das schreibt sie, Laufen mit Spätfilm und Bildnachwirkung. Schöne Grüße an die Bildnachwirkung, toller Podcast, Filmpodcast aus Österreich an dieser Stelle.
Moment mal, mit zwei Podcasts und ja. Wir haben schon Folgen, die manchmal zwei.
Nee, aber sie hat ja da ihre Folge, die wir für sie gemacht haben, aufgenommen, also die war irgendwie eine halbe Stunde lang oder so, glaube ich. Das kann man schon mal wegjoggen. Und wenn man wie ich in doppelter Geschwindigkeit hört, erst recht.
Na gut.
Weil niemand hat Zeit.
Ich dachte gerade, laufen ist ja für die Süddeutschen auch gehen, ja, nicht nur rennen. Und dann. Und
wir hatten noch letztes Mal schon, dass sie wahrscheinlich Aachenerin ist. Aber ich glaube, es ist nicht.
Man kann ja auch Marathons laufen.
Spoilern hier voll viel über unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das nicht wollt. Musst
du rausschneiden, ja.
Achso, dann schneiden wir es raus. Alles, aber dann sollten wir nochmal von vorne anfangen.
Nein, nicht alles.
Aber Jajul hat auch noch Worte an uns gerichtet, nämlich, schön, dass euch und vor allem Paula der Film auch gefallen hat. Zu Gilliams Produktionshölle ist übrigens die Doku Lost in La Mancha sehr zu empfehlen. Ich hatte es erzählt, das ist der letzte Film, der jetzt gerade erschienen ist, Don Quixote, dass der so ewig lang in der Produktionshölle war. Ja, also Lost in La Mancha müssen wir uns auch noch anschauen. Und der Nenad von der Bildnachwirkung, toller österreichischer Filmpodcast, der hat noch auch zur letzten Folge angemerkt, Klugscheißer-Anmerkung am Rande, David Ayer, das ist der neue Regisseur von dem Shia LaBeouf-Film The Tax Collector, hat das Drehbuch zu Training Day geschrieben. Regie führte allerdings Antoine Fuqua. Letzteren kenne ich gar nicht, aber außer von Training Day offensichtlich. Außerdem gab es auf Twitter viel Liebe für die Star Wars mit Kinderaugen-Folgen von jede Menge Leuten. Das habe ich jetzt im Detail nicht nochmal alles zum Zitieren hier. Folgt uns einfach auf Twitter @spätfilm mit AE und da könnt ihr dann auch sehen, was Leute uns schreiben und was wir anderen schreiben. Und wir schreiben euch auch und alles ist super. Außerdem, wenn ihr denkt, Worte, schwierig. Dann könnt ihr uns auch anders gerade Feedback geben. Und zwar, was denn? Was ist daran jetzt so lustig?
Nix.
Worte schwierig, ja, würde ich auch. Dann könnt ihr nämlich jetzt gerade abstimmen auf www.spätfilm.de mit AE. Und zwar darüber, welche Horror-Oktober-Filme wir gucken sollen, beziehungsweise wenn Paula keinen Bock hat, weil Horror schwierig, nicht? Dann gucke ich das auch mit Gästen und Gästinnen. Da haben sich schon zwei wieder selbst eingeladen oder zumindest vorgesprochen und gesagt so, hallo, wir hätten Lust. Das läuft ja bei diesen Aktionen mittlerweile echt flüssig. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Da wurden bereits gewählt Cat People und der englische Titel ist Eyes Without a Face, aber das ist eigentlich ein französischer Film. Was heißt das auf Französisch? Augen ohne Gesicht?
Les yeux, yeux sans visage.
Sowas, ne? Also die beiden wurden schon gewählt und gerade läuft diese Woche, wenn dieser Podcast erscheint, die Abstimmung der Filme der 70er und 80er. Da guckt einfach, was es da zur Auswahl gibt und haut einen Horrorfilm der 70er und 80er rein. Das ist der Knaller. Genau. Ich habe jetzt den ganzen Aufhänger vergessen, nämlich dieses Thema ist so immer quasi zwei Jahrzehnte ein Horrorfilm pro Abstimmung und wir machen dieses Jahr nur 4 Horror-Oktober-Folgen, weil das so stressig wird. Ja, siehst du, Paula stöhnt auch schon. Und plus das große Halloween-Special, das in diesem Jahr das Kabinett des Dr. Caligari sein wird. Oder ist das Professor? Ich komme da immer durcheinander. Also Caligari, besprechen wir einfach. Den Caligarismus. Und da gehen wir dann nämlich rückwärts durch die Zeit. Dann kommt erst so ein Film aus den Nuller oder 90ern, dann 80er, 70er, dann 60er, 50er, 40er, 30er und dann landen wir in den 20er Jahren. Es wird der Hammer, sage ich euch. Dürft ihr nicht verpassen.
Kennst du eigentlich diese lustige Bilderbuchreihe mit diesen Figuren, die alle so einen bestimmten Charakter haben und auch so heißen?
Das sind jetzt sehr vage Informationen.
Herr Klein macht das und das. Oder nee, die heißen immer Mister. Mister Klein macht das und das von Richard Hargrave oder so.
Sagt mir jetzt nichts, nein.
Wir haben Miss Purzelbaum.
Haben wir das?
Dann gibt es noch ein... Ja,
düster irgendwas.
Mister Mutig und Mrs. Rund oder ich weiß nicht, wie die alle heißen. Und von denen gibt es auch einen Doctor Who. Ist das nicht cool?
Ja, total. Mir fehlt ein bisschen jetzt der Zusammenhang zwischen der Pointe und der Abstimmung zum Horror-Oktober.
Das ist mir nur gerade eingefallen.
Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Dr. Who, dann sollten wir es mal kaufen.
Ich will es unbedingt haben, ja.
Da ja, haben wir das eigentlich schon mal erzählt? Unsere jüngere Tochter trägt den Namen von zwei von Dr. Who's Companions. Und
natürlich rein zufällig.
Rein zufällig. Hat überhaupt nichts mit den nerdigen Eltern zu tun. Und dann sollte diese Tochter doch wahrscheinlich dieses Buch mal bekommen.
Richtig.
Ja, ja. Genau, wenn ihr aber sagt, so abstimmen, schwierig.
Habe ich dich unterbrochen?
Ja.
Das tut mir wirklich leid.
Schwierig nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr sagt, so abstimmen, schwierig, dann könnt ihr auch doch Worte verwenden und uns eine iTunes-Rezension schreiben. Nämlich, wenn ihr das macht, dann könnt ihr euch im Anschluss bei uns eine Folge wünschen, wo wir einen Film eurer Wahl in 500 Sätzen zusammenfassen. Also wenn ihr sagt, zum Beispiel der Teufel trägt Prada, den müsste der Spätfilm mal in 500 Sätzen zusammenfassen. Dann auf iTunes gehen, irgendwie dem Spätfilm am besten natürlich 5 Sterne geben, aber das steht euch natürlich frei. Und da irgendwie ein paar tolle Sätze hinschreiben, nicht? Klassiker, Spitzen-Ebayer gern wieder. Und schon habt ihr euch verdient, dass ihr einen Film von uns in 500 Sätzen zusammengefasst bekommt. Wie die Sumi das zum Beispiel auch gemacht hat, werden wir demnächst noch machen und Tank Girl für sie zusammenfassen.
Wusstest du oder weißt du, was eine Bierkugel ist?
Nee, was ist eine Bierkugel?
Da habe ich mich heute auch gefragt. Das ist, aber du weißt, was Bierwurst ist.
Nee, was ist Bierwurst?
Bierwurst ist so eine rosa Wurst. So ähnlich wie Wurst.
Ach, okay.
Also Jagdwurst hat, glaube ich, noch irgendwie so grobe Stückchen mit drin. Also das ist so, die ist einfach so komplett einfach nur durchgängig rosa. Und die Bierwurstkugel. Nee, Bierkugel.
Ich glaube, Paula trollt mich, weil ich Vegetarier bin.
Ist so eine Bierwurst, so ganz rund. Ist das nicht lustig?
Nee. Warum
weil ich hab, ist das? Weil es mir gerade eingefallen. Weil ich nehme hier.
Ich spüre das Thema des heutigen Abends.
Ja. Heute, ja, als wir durch den Supermarkt gegangen sind, habe ich das Schildchen gesehen, auf dem stand Bierkugel. Und das hat mich direkt getriggert. Und dann musste ich diese Bierkugel in die Hand nehmen und dann habe ich festgestellt, dass es eben leider Wurst ist. Und weil du ja ein Vegetarier bist, habe ich es dann nicht gekauft.
Oh, ja, scheiße.
Ist doch irgendwie auch komisch, warum heißt die Bierwurst, ist da Bier drin?
Vielleicht solltest du, als wenn jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht Metzgermeister oder Geselle oder Gesellin oder Meisterin etc. pp.
Ach, ist. Machen die auch die Wurst?
Was machen denn Metzger sonst?
Töten und aufschneiden.
Ja, aber dachte also eine gute
alte Metzgerei. Die Schlachter.
Nee, das ist ja nur das süddeutsche und norddeutsche Wort. Metzger ist norddeutsch.
Asche.
Und Schlachter süddeutsch.
Nee, andersrum.
Ihr sagt, in Schwaben habe ich auch Metzger gesagt. Gut, dann.
Der Metzgott wieder.
In Hessen sagen wir auch Metzgern. Aber wir sind ja auch eher so süddeutsch, obwohl wir eigentlich in der Mitte sind.
Naja.
Außer natürlich die da bei Kassel, aber das ist ein ganz komisches Volk.
Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Die essen, wo wir gerade beim Thema sind, Aalewurst.
Das ist die mit ganz viel Blut drin. Das stimmt gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Bei uns im Supermarkt gibt es auch Aalewurst. Wenn du nicht Vegetarier wärst, würde ich die vielleicht mal kaufen.
Jedenfalls, was wir nicht kaufen mussten, war Brasil, weil den gab es umsonst oder halt im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime. Wir werden nicht gesponsert von Amazon, aber wenn ihr das hört, Amazon, ihr dürft uns gerne sponsern. Und der landete auf Platz 8 unserer Charts und damit ist der zweite Film in Folge, der in die Top 10 eingestiegen ist. Ich sag mal, wir haben einen Run, also erst den Glorious Bastards auf Platz 4 und jetzt Brasil auf Platz 8. Mal gucken, wo der heutige Film landen wird, ob er es wieder bis nach ganz oben schafft.
Ja, mal sehen.
Mal sehen. Bis dahin müssen wir mal den Proust wieder besuchen, nicht? In unserer schönen Rubrik Proust Revisited.
Warum muss ich eigentlich immer an Jim Morrison denken, wenn es um Proust geht? Proust.
Vielleicht hat er ein Lied zu Proust.
Ich glaube, die liegen auf dem gleichen Friedhof.
Ah, Jim Morrison haben wir gesehen, als wir da waren in Paris. Haben wir da Proust gesehen?
Ja, ich glaube.
Ich kann mich noch
Oscar an... Oscar Wilde war es.
Oscar Wilde kann ich mich erinnern. Das war cool, das Grab.
Aber irgendwie habe ich da so einen Zusammenhang im Kopf.
Was ist denn das beste Filmzitat, Paula?
Von welchem Film denn jetzt?
Von jedem Film der Geschichte.
Oh, warum liegt hier eigentlich Stroh?
Den hast du noch nicht mal gesehen, von daher. Aber andererseits, da du das Zitat kennst, ist das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Willst du es wirklich sagen? Es ist das Beste. Es ist natürlich sehr ikonisch, aber...
Nee, also das Beste... Zählen Theaterstücke auch dazu?
Wenn sie verfilmt wurden?
Na, das weiß ich nicht.
Sag mal, was willst du denn sagen?
Ey, du Regenwurm, bleib stehen, ich will dich fressen. Nö, keine Lust. Und das Folgezitat? Ja, und dann habe ich einen Regenwurm gesehen, den ich fressen wollte, aber der hatte keine Lust. Ja, das macht doch nichts, der schmeckt trotzdem. Nee, wahrscheinlich hab ich's versaut. Der schmeckt auch ohne. Ah, verdammt.
Wir waren heute im
gut.
Sommerfest des Kindergartens und da gab es ein Puppentheater. Ich war jetzt nicht ganz so begeistert wie Paula.
Du hast ja auch die ganze Zeit auf deinem Handy rumgedaddelt.
Ja, das fragt, was die Ursache und was der Wirkung war. Nicht? Also, böser Blick von Paula. Sag doch mal jetzt mehr so im Filmkontext, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Theaterstück nicht verfilmt wurde.
Das war wirklich gut. 4 von 5 Sternen.
So. Spitzen-IBR, gerne wieder.
Filmzitat. Was sage ich denn immer? Komm, ich zitiere.
Beim letzten Mal hast du, aber wenn ich das sage, dann willst du es wieder nehmen. Das ist ja langweilig, wenn du immer das Gleiche nimmst. Denk doch mal an die Filme, die, soll ich mal die Filme, die wir so besprochen haben, sagen?
Nee.
Vielleicht fällt dir da ja was ein.
Ach, es gibt so viele gute Filmzitate. Eine rote Sonne geht auf. Es ist Blut vergossen.
Willst du das nehmen?
Oder ich liebe dich. Ich weiß. Ich kann es auch nicht. Richtig.
Ja, was möchtest du nehmen?
Oder darf ich sie zu einem Freigetränk? Nee, was?
Ihrer Wahl
einladen. Ihrer Wahl einladen.
Das hast du beim letzten Mal genommen. Aus dem berühmten Film, die Czerny, die Rettich und ich. Frau Czerny, die Rettich und ich. Mhm. Soll ich erst mal, während du überlegst?
Mhm.
Ja?
Na, ich fand jetzt aber halt auch in Brasilien wirklich viele gute Dialoge, ne? Aber die kann man nicht so rausschneiden einfach. Ja, und bei die Ritter der Kokosnuss gibt es auch echt viel Witziges, aber.
Hast du irgendein. Eine Idee?
Ich weiß, dass mir heute Nacht eins einfallen wird und dann werde ich mich ganz furchtbar ärgern.
Soll ich denn nicht noch ein paar Filme nennen, die wir schon besprochen haben?
Ach, da komme ich deswegen nicht auf ein Zitat. Nee.
Also ich habe mir Gedanken gemacht vorher. Ich wusste ja im Gegensatz zu dir auch, dass diese Frage kommt. Und ich hatte beim letzten Mal natürlich irgendwie der Pate mit einem Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Mhm.
Und dieses wunderschöne I think we're not in Kansas anymore, Toto. Aus Der Zauberer von Oz, weil das ist auch wirklich immer noch schön, weil der Film ja schwarz-weiß anfängt und sie kommen in diese bonbon-bunte Welt und es war nie irgendetwas offensichtlicher, dass das nicht mehr Kansas ist, als aber sie vermutet ist. Nein, aber ich habe dann, wie gesagt, Gedanken gemacht und möchte das sogar noch toppen mit dem Zitat von Her, aus Her. Are these feelings even real? Weil das ist nämlich sowas, was total viel aussagt und was eben, wo man so ewig drüber nachdenken kann und wo wir 3 Podcast-Folgen drüber gemacht haben, eben ob sie jetzt nur ein Computer ist, die vorgegaukelt, dass sie Gefühle hat oder ob sie tatsächlich Gefühle empfinden kann. Und von dort ausgehend ist es ja dann die direkte Anschlussfrage, was denn eigentlich die menschlichen Gefühle ausmacht, ob die echt sind oder eigentlich auch nur irgendwie chemische Verbindungen und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieser Satz für den kompletten Film Hör so unglaublich treffend und da schwingt so viel 2000 Jahre Philosophiegeschichte mit diesem Are these feelings even real? Und das ist für mich daher das beste Zitat der Filmgeschichte.
Voll intellektuell, ne?
Ach, danke. Intellektuell ist auch ein anderer, den wir hier gerne besprechen. Und heute mit der bislang letzten Kunstaktion fragen wir uns noch einmal, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Was macht er?
Nix. Was macht er denn?
Ich habe keine Ahnung, was macht er denn? Bereits im Jahr 2016 hat er die Aktion Take Me Anyway gemacht, aber es wurde dann 2017 eine Dokumentation darüber veröffentlicht. Ich habe auch angefangen, sie zu gucken. Ich bin nur noch nicht fertig geworden. Und zwar auch wieder eine super coole Aktion. Und die Dokumentation, so irgendwie die, keine Ahnung, ersten 10, 20 Minuten habe ich geguckt. Ist auch spannend. Shia, Rönk und Turner trampen durch die USA und sie veröffentlichten immer online ihre Koordinaten und Menschen konnten dann zu ihrem Standpunkt kommen, wo sie gerade sind, sie im Auto mitnehmen und dorthin bringen, wo sie hin wollten. Also nicht Shia, Rönk und Turner, sondern wo die Leute halt sie wieder absetzen wollten, dort haben sie sie dann halt hingebracht.
Wie jetzt nicht Shia, Rönk und Turner?
Ja doch, Shia, Rönk und Turner haben einfach ihre Koordinaten veröffentlicht, wir sind hier. Dann kam mir mit meinem Auto vorbei, hat sie eingeladen und die Person hat dann bestimmt, wo es hingeht. Mhm. Und unsere 3 Künstler und Künstlerinnen hatten halt gar kein Mitspracherecht. Das heißt, sie haben sich einfach so dahin treiben lassen und sind
aber
so
immer zu dritt oder waren USA. Die einzeln?
Nein, die waren zu dritt. Die sind immer damit dann rumgefahren. Und wie gesagt, da gibt es jetzt so eine 45 Minuten lange Doku über Momente der Reise und Menschen, die 3 getroffen haben und dann halt Gespräche, die sie im Auto führen und so und Orte, die sie gesehen haben. Und ist ziemlich cool. Also das ist halt auch wieder dieses Menschen wirklich berühren, kommt da echt rüber, weil du hast halt, du kriegst halt mit, was sie für echt skurrile Momente da erleben und was auch für irgendwie teilweise herzergreifende Geschichten sie da erfahren, so, hören von den Leuten. Hat mir sehr gut gefallen.
Sehr nett, ne?
Ja, ist sehr, sehr nett. Fangen wir mal an. Mhm. Über welchen Film sprechen wir denn heute, Paula?
Das ohne Witz, das überlege ich auch die ganze Zeit. Das war ein Film von Catherine Breillat.
Sex.
Ah, genau.
Ha?
Sex ist Comedy.
Genau.
Ah, ja.
Und wie fandst du den Film?
Mies.
Oh, ich sehe hier Konfliktpotenzial. Interessant. Warum fandst du ihn mies?
Weil ich keinen Spaß daran hatte. Ich will den auch nicht nochmal gucken. Und der war schlecht gemacht.
Hm?
Ja, war er.
Hm?
Doch, voll. Und keiner, da war niemand dabei, mit dem man irgendwie sympathisieren könnte.
Was ich wiederum glaube, das Absicht
war. Ja, vielleicht, aber das, ach, nee, der war wirklich schlecht.
Ich fand ihn sehr französisch. Und ich hab ja schon beim letzten Mal gesagt, ich habe so im Vorfeld so ein paar jetzt Breillat-Filme geguckt und ich bin auch kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den fand ich gar nicht so schlecht, weil er so einen Meta-Ansatz gefahren ist und da waren halt schon irgendwie immer wieder ganz lustige Ansätze drin, ne? Er hat halt, also die Protagonistin, die Regisseurin hat halt genervt, aber die sollte auch nerven. Was versuchst du mir zu pantomimen?
Du siehst so aus. Du so in die Flasche als dein Mikro sprechen, weil du die so hältst.
Das ist, weil ich zu viel Cinematic Smash Brothers in letzter Zeit mache. Ne? Da gibt es die berühmten Flaschenmikros.
Ja, tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Was ist das?
Tja, wenn du mal hier
was ist denn ein
endlich mal als Gästin da auftreten würdest, dann wüsstest du das auch. Jedenfalls, die Protagonistin nervt halt unglaublich, aber das ist halt gewollt. Das ist halt so Selbstironie. Und wir haben uns mordsmäßig über die Penisprothese beömmelt.
Und ja, das war auch das einzig Gute an dem Film.
Nee, es gab schon.
Es gab noch was anderes Gutes,
es ja. Es gab einfach einige gute Szenen und es war, der Film hat halt einfach so sein Ziel erreicht, eben. Ach, ich glaube, da gehen wir im Detail noch später drauf ein und da können wir uns dann noch hinreichend streiten. Bis dahin kannst du uns doch mal die Eckdaten verraten, Paula.
Der Film erschien im Jahr 2002. Die Regie führte Catherine Breillat. Die folgende wahnsinnig lange Filmografie aufweist. Im Jahre 1976 schon hat sie Une vraie jeune fille, ein Mädchen, gemacht. Im Jahre 1979 Tapage Nocturne.
Oh.
1988 Lolita 90, ja?
Mhm.
Mhm. Lolita 19.
Nee, das ist ja der deutsche Titel, Lolita 19. Der
Ach so.
Französische ist ja...
Achso, stimmt. 36 Fillette. 1991 Schmutziger Engel. Auf Französisch Sale comme un ange. 1996 Eine perfekte Liebe. Parfait amour. Ausrufezeichen. 1999 Romance XXX. Auf Französisch Romance. 2001 hat sie gleich zwei Filme gemacht. Amasseur und Meine Schwester. Brève Traversée, kurze Überfahrt. Dann, ein Jahr später, Sex is Comedy. Deutscher Titel, genau gleich. 2004 Romance 2, Anatomie einer Frau. Auf Französisch Anatomie de l'Enfer. 2007, Die letzte Maîtresse, auf Französisch, Une vieille maîtresse, was ein deutlicher Bedeutungsunterschied ist.
Eine echte ist das, oder?
Nee, eine alte Maîtresse.
Ah.
Eine alte Maîtresse und die letzte Maîtresse.
Okay.
2009 hat sie Blaubarts jüngste Frau gemacht. Das ist das nicht ein Horrorfilm dann eher? Naja.
Nein, das ist eine Märchenverfilmung.
Ach so, ja. Mhm.
Aber das Märchen ist ziemlicher Horror.
Ja, deswegen. 2010 hat sie dann wieder ein Märchen gemacht, Dornröschen, La Belle Endormie, die schlafende Schöne und dann 2013 den Film Missbrauch, auf Französisch Abus de Faiblesse.
Missbrauch der Schwäche oder sowas, ne?
Ich weiß nicht, was Faiblesse ist.
Wir kommen auf jeden Fall zum Missbrauch noch. Das ist ein autobiografisches Werk. Mhm. Wer hat denn das Drehbuch geschrieben?
Catherine Breillat.
Oh, sag bloß.
In der Besetzung haben wir Anne Pariot als Jeanne. Das ist die Hauptperson.
Mhm. Woher kennt man die denn?
La Femme Nikita.
Mhm.
Von Luc Besson.
Kennst du den?
Nikita?
Mhm. Also nee. Nikita ist ein amerikanisches Remake, Nikita, mhm. aber der Original französische von Luc Besson, La Femme Nikita, mhm. Der Codename Nina ist, glaube ich, das amerikanische Remake.
Ja, habe ich beide leider nicht gesehen.
Ich habe den sogar schon zweimal gesehen. Manche, ich mochte den auch, ist aber auch echt lange her, also mindestens 20 Jahre. Würde ich gerne mal wiedersehen. Können wir eigentlich mal auf die Liste TM schreiben.
Der Film ist jedenfalls von 1990. Mhm. Dann ist Grégoire Collin auch noch Darsteller.
Nee, das ist der Darsteller, wird er die ganze Zeit nur genannt.
Doch, der hat auch einen Namen.
Nee, wird nie sein Name genannt, er wird immer nur der Darsteller genannt. Oder er, meistens reden sie noch von ihm.
Ja. Na. Heißt er nicht Jacques?
Nee, er wird nicht genannt.
Na gut.
Vielleicht heißt er auch Pierre.
Wahrscheinlich heißt er Pierre.
Oder Jacques. Oder
François.
Ja.
Antoine. François.
Ja.
Ich schätze
François. Auch François müsste es sein.
Mhm. So, dann hat noch die als Darstellerin, die heißt doch...
Nein. Françoise.
Wurde gespielt von Roxane Mesquida. Sie hat die Schwester in Meine Schwester gespielt.
Mhm.
Dann noch Ashley Weniger als Leo. Leo?
Das war der Regieassistent.
Ja. Der hat auch eine krasse Rolle. Bart Minema als Kameramann.
Mhm.
Und dann noch Dominique Colladon als Willi.
Wer war denn Willi? Ich hatte es aufgeschrieben, bevor wir den Film geguckt haben. Ich weiß auch nicht, wer Willi war.
Vielleicht der Produzent.
Möglicherweise. Willi will's wissen.
Das Genre oder der Film wird den Genres Filmpersiflage, Satire und Komödie zugeordnet.
Von einer höheren Instanz.
Mhm. So ist es.
Ich lass mich mal herab aus der höheren Distanz, die Handlung in 5 Sätzen zusammenzufassen.
Das ist wirklich einfach. Das kriegt man in 3 Sätzen.
Willst du es machen?
Nö.
Jeanne ist Regisseurin und sie möchte eine Sexszene drehen. Also eigentlich möchte sie erstmal einen Film drehen und verschiedene Szenen, aber deren Höhepunkt, pun intended, ist eine Sexszene. Und sie hat zu kämpfen mit schlechtem Wetter, mit einem Hauptdarsteller, der nicht immer will, was er soll, mit Penisprothesen, mit einer Hauptdarstellerin, die nicht so soll, wie sie soll, die nicht kann, wie sie soll, genau. Und sie kann sich dabei aber immer auf ihren treuen Kameraassistenten Leo verlassen, Regieassistenten, der eigentlich da quasi die gute Seele am Set ist.
Mhm.
Und so begleiten wir sie einfach beim Dreh verschiedener Szenen und erleben, was für Komplikationen dabei entstehen können. Und das ganze Thema oder das Leitmotiv ist quasi, wie es im Film gefaked wird. Ist das eine gute Zusammenfassung?
Mhm.
Ganz typisch mal wieder für einen europäischen Indie-Film habe ich nicht viel über die Produktion herausfinden können. Stattdessen ergänzen wir diesen Blog, also ein bisschen was gibt's, aber das meiste, was jetzt folgt, wird über Catherine Breillat sein, denn Paula, ich und Michi in unserer Folge zu Inglourious Basterds sagten wir alle, die Frau sagt uns ja nichts, aber Paula sagt eben, hat ja schon lange Filmografie, schon seit den 70ern ist die am Start und entsprechend gibt es da viel zu erzählen und damit fangen wir an mit dem Leben von Catherine Breillat. Der Legende nach hat sie mit 12 Ingmar Bergmanns Film Abend der Gaukler aus dem Jahr 1953 gesehen und beschloss, an diesem Abend Autorin und Regisseurin zu werden. Also nicht am Abend der Gaukler, sondern als sie den Film gesehen hat.
Ja, mit 17, 5 Jahre später, zog sie dann auch aus ihrem katholischen Elternhaus aus und ging nach Paris.
Genau. Dort studierte sie zunächst Schauspiel am Yves Furet's
Studio d'Entraînement de l'Acteur.
Gemeinsam mit ihrer Schwester Marie-Hélène Breyer. Marie-Hélène Breyer.
Oui. In Paris fing Breyer auch an zu schreiben. Ihr erster Roman war L'Homme Facile, 1968. Der Roman der 17-Jährigen wird von der französischen Zensur als nicht jugendfrei eingestuft.
Da ging's schon los, nicht? Die Autorin schrieb im Laufe der Jahre insgesamt 7 Romane und ein Drama. Viele davon adaptierte sie später selbst für die Leinwand.
Ich möchte gern diesen L'Homme Facile, möchte ich lesen. Breyer hatte zusammen mit ihrer Schwester eine kleine Rolle in Der letzte Tango in Paris von Bernardo Bertolucci. Der Film stammt aus dem Jahr 1972. Und später werden wir nochmal darüber sprechen.
Genau. 1976 folgte dann mit Une Frère Jeune Fille ihr Regiedebüt. Es war die Verfilmung ihres vierten Romans
Le Soupirail.
Der Film wurde ebenfalls für nicht jugendfrei erklärt und erhielt keine Kinoveröffentlichung.
Nachdem auch Breyers zweiter Film Tapage Nocturne keine Jugendfreigabe erhielt, man müsste es doch mal lernen, ne? fand sie keine Geldgeber mehr für ihre Filme und konzentrierte sich fortan aufs Drehbuchschreiben.
Ich meine, und genau das ist halt so, in dem Film Sex Comedy gibt es so eine Szene, wo sie halt irgendwie da im Regiestuhl sieht und dem Kameramann irgendwie anschreit, er soll mehr auf den Penis halten und der Regieassistent verzweifelt halt, oh nein, Jugendfreigabe. Halt, da ist halt diese Selbstironie drin, die ich durchaus gelungen fand in dem Film. Als sie 1988 dann wieder die Chance bekam, Trancis Fillette nicht nur zu schreiben, sondern auch Regie für, bei dem Film zu führen, nutzte sie diese. Der Film wurde ein finanzieller Erfolg und öffnete dadurch die Türen zu Breyers Regiekarriere.
1999 folgte der nächste Skandal mit ihrem Film Romance oder Romance, habe ich immer gesagt. In diesem zeigte sie erstmalig in einem Mainstream-Film, der kein Porno ist, einen irrigierten Penis, castete einen Pornodarsteller und die Schauspielerinnen sollen teilweise unsimulierten Sex vor der Kamera gehabt haben, also ohne Prothese.
Ja, also nicht nur so getan, sondern echt miteinander geschlafen haben und sie hat die Kamera drauf gehalten. Damit löste Breyer eine Debatte aus, wo die Grenze zwischen Pornografie und Kunst verläuft. Ihr Standing war mittlerweile aber fest genug, dass dies keine negativen Auswirkungen mehr auf ihre Karriere hatte. Im Gegenteil, nach über 20 Jahren erhielt ihr Debüt, Une Frère Jeune Fille, eine Kinoveröffentlichung.
Na, endlich, ja. Dann folgte im Jahr 2001 ihr größter Erfolg bei der Kritik mit Meine Schwester. Für den Film erhielt sie unter anderem den Manfred-Salzgeber-Preis der Berlinale und den France Culture Award in Cannes.
2004 erlitt Catherine Breyer dann einen Schlaganfall, der einen 5-monatigen Krankenhausaufenthalt und anschließende Reha nach sich zog.
2007 traf sie den damals wohl schon bekannten Trickbetrüger Christophe Rocancourt, den sie für ihr nächstes Filmprojekt casten wollte. Rocancourt brachte Breyer aber dann dazu, ihm im Laufe der nächsten Jahre, der nächsten anderthalb Jahre, insgesamt 678.000 Euro für ein eigenes, angeblich existierendes Drehbuch zu geben, das er verfilmen wollte.
2009 schrieb die Autorin dann den Roman Abus de Faiblesse über ihre Erfahrungen mit Rocancourt. Den Roman verfilmte sie dann auch 2013. Im Roman und Film warf sie Rocancourt vor, sie ausgenutzt zu haben, da sie nach ihrem Schlaganfall noch nicht wieder ihre volle Urteilskraft gehabt habe.
Es ist sorry, aber die arbeitet mit dem Trickbetrüger zusammen.
Es hört sich sehr strange an, aber wenn du das hörst, so dass sie halt davor einen Schlaganfall hatte und vielleicht tatsächlich nicht so auf der geistigen Höhe war.
Ja, aber die hat ihn doch bestimmt gecastet, weil
Ja, ja, aber irgendwie ist sie da nicht durchgestiegen. Ich meine, der war offensichtlich auch sehr gut in seinem Fach, würde ich mal behaupten. Wie ging es denn weiter, Paula?
Naja, also Rocancourt wurde dann 2012 auch wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Zudem hält Préard die Professur für Autorenkino an der European Graduate School in der Schweiz. Ja, kommen wir zu Préards Stil.
Préard wird zur französischen Strömung des Cinéma du Corps gezählt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Filmströmung, die ein sehr körperliches Kino anstrebt und bei dem Nacktheit und Gewalt eine wichtige Rolle spielen.
Préards zentrales Motiv ist die weibliche Sexualität. Ein Unterthema, zu dem sie dabei immer wieder zurückkehrte, ist die adoleszente Besessenheit vom Verlust der Jungfräulichkeit. Zum Beispiel in Une fraîche jeune fille, in 36 Fillettes und in Meine Schwester.
Dass sie immer wieder Tabus bricht und vor expliziten Nackt- und Sexszenen nicht zurückschreckt, brachte ihr den Titel Auteur du Porn ein.
Wesentlich für Préards Stil ist außerdem, dass sie die sexuellen Begierden und Praktiken ihrer Protagonistinnen zeigt, ohne sie zu verurteilen. Dabei verweigert sie sich stets dem Male Gaze. Es geht ihr um die Psychologie und das Verlangen von Frauen. Nächstes Thema.
Préard und Me Too. Also sie sagt immer noch was, ja.
Genau.
Wie viele französische Filmemacherinnen nahm Préard eine kontroverse Position zur MeToo-Bewegung ein.
In einem Interview 2018 griff Préard Jessica Chastain für ihr Statement zu The Last Tango in Paris an. In dem Film gibt es eine Szene, in der Marlon Brando der Schauspielerin Maria Schneider ein Stück Butter anal einführt. Das ist nicht zu sehen, im Film wird aber durch den Kontext klar gemacht. Schneider sagte später, dass die Szene nicht im Drehbuch gestanden habe und sie sich dadurch herabgewürdigt und, Zitat, ein bisschen wie von Brando und Bertolucci vergewaltigt gefühlt habe.
Und Chastain hatte dann in einem Interview gesagt, dass Last Tango in Paris nie gemacht hätte werden dürfen, da Schneider darin vergewaltigt worden sei. Préard schoss dagegen, Chastain wisse nicht, wovon sie rede, sie sei im Gegensatz zu Préard schließlich nicht am Set gewesen. Die Szene wäre rein fiktiv gewesen.
Préard kritisierte weiterhin, dass bei MeToo nicht zwingend zwischen verbaler Gewalt und physischer Gewalt unterschieden werde. Für eine 14-Jährige sei es das Gleiche, aber mit 25 oder 30 sollten Frauen gelernt haben, hier zu differenzieren. Zitat: We have to educate young girls so that they're better equipped to defend themselves. And so they don't feel soiled just because someone said something to them. That's not sufficient. They have to know how to respond. Das hat sie gesagt.
Also, so, vielleicht einfach beides richtig?
Komm, diskutieren wir gleich drüber. Machen wir nochmal die Geschichte zu Ende, weil es geht noch härter.
Dieselben Leute, die nun für MeToo eintreten, hätten auch schon immer Préard und ihre Filme attackiert.
Zu guter Letzt bezeichnete Préard Asia Argento als Verräterin. Die Schauspielerin Argento hatte Harvey Weinstein bezichtigt, sie vergewaltigt zu haben. Préard sagte, sie glaube Argento nicht.
I don't believe Asia. If there's anyone capable of defending herself who's not timid about sex, who does it a lot and has lots and lots of desire for both men and women, it's her, so I don't believe Asia.
Préard meinte, sie glaube, dass die Italienerin das gesagt habe, weil sie verbittert sei, dass Weinstein ihr nicht zu einer großen Hollywood-Karriere verholfen habe.
Préard bedauerte den Fall von Weinstein, der ein großer Förderer des europäischen Kinos gewesen sei.
Da gibt's jetzt noch neuere Entwicklungen. Also es gab einmal nochmal, Argento hat da auf Twitter zurückgeschossen. Aber das endet, also das war so irgendwie so dreckige Wäsche waschen. Einerseits berechtigt, zumindest hat sie Préard vorgeworfen, dass sie die damals irgendwie von Argento verlangt habe, dass sie krank schauspielere, obwohl sie dann tatsächlich irgendwie so krank wurde, dass sie ins Krankenhaus musste. als sie die letzte Maitresse mit ihr gedreht hat. Und andererseits warf sie Breillat vor, dass sie mal mit einem Typen zusammengearbeitet habe, ein Drehbuch für den geschrieben, der dann Regie geführt hat, der dann auch hier im Zuge von Me Too quasi Sex mit oder Missbrauch von minderjährigen Frauen vorgeworfen bekommen hatte und der dann auch Suizid begangen hatte im Zuge dieser Vorwürfe. Und zu guter Letzt, vor jetzt ganz aktuell 2 oder 3 Tagen kam heraus, dass Argento selbst einem minderjährigen Mann irgendwie einen außergerichtlichen Vergleich mit dem hatte, weil der ihr vorgeworfen hatte, sie sexuell genötigt zu haben.
Das gibt's auch, ja.
Anscheinend.
So rum.
Mhm. Ich finde es trotzdem unglaublich schwierig von Breillat, weil das so diese Vorfälle mit Asia Argento, was sie halt Harvey Weinstein vorwirft, das ist irgendwie aus den 90ern oder so, da war sie halt irgendwie ein ganz jung, blutjunges Ding, so Anfang 20. Und was halt Breillat hier macht, ist so klassisches Slut-Shaming, also so, die treibt's doch eh mit jedem, die kann nicht vergewaltigt worden sein. Und das finde ich halt echt problematisch.
Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich mit vielen Leuten schlafe und da allgemein großes Interesse habe, heißt es noch lange nicht, dass ich das mit jedem möchte. Und wenn es dann halt mal jemanden gibt, mit dem ich das nicht machen möchte, dann ist das halt auch mein gutes Recht, auch wenn ich es sonst ganz wild treibe. Deswegen finde ich, das ist überhaupt kein Argument.
Und was sagst du zu dieser Kritik von MeToo quasi, dass die übertreiben?
Das finde ich nicht übertrieben. Also da gibt es bestimmt doch welche, die dabei sind, die, die lügen, um sich da irgendwelche Vorteile zu verschaffen oder um jemanden fertig zu machen. Das glaube ich wohl auch. Sind halt auch Frauen sind auch nur Menschen, ja, aber...
Ich glaube, es ist ein anderes. Also das Argument ist, ist ja auch Catherine Deneuve hatte sich da auch so hervorgetan mit so einem, jetzt seid doch mal locker Statement. Das ist mehr so ein, die Sichtweise ist mehr so, das sind halt so diese Frauen, die die sexuelle Revolution mit vorangetrieben und ausgelöst haben. Und die befürchten jetzt so eine Gegenbewegung, dass sie halt so sagen, es kommt so eine neue Brüderie. Während halt wir halt dafür hart kämpfen mussten, dass man Sex haben kann, mit wem man möchte und außerhalb der Ehe und so weiter, kommt jetzt ihr und ihr habt halt nicht nur irgendwie Vergewaltigungsvorwürfe, sondern auch, da hat mal jemand was Blödes zu mir gesagt. Das ist so das, was sie an dieser ganzen Bewegung halt kritisieren und dass sie halt irgendwie befürchten, dass wir dadurch halt in so ein neues, quasi viktorianisches Zeitalter hineinfließen, wo halt man sich nicht mehr frei äußern dürfe und nicht mehr irgendwie sexuell ausleben können.
Ja, das Problem ist ja, dass es einseitig ist. Mhm. Das ist ja immer, dass die Sprüche immer von Männern gegenüber Frauen geäußert werden und immer von jemandem, der eine höhere Position hat, zu jemandem, der eine eher abhängige Position hat. Das ist das Problem.
Ich sehe da auch ein absolutes Machtgefälle hier. Was halt also auch da glaube ich halt, es gibt durchaus irgendwie, auch halt Aktivistinnen, die es möglicherweise übertreiben, so möchte ich aber auch gar kein Urteil fällen. Es ist halt nur, gerade solche Bewegungen wie MeToo und damals Aufschrei, die zeigen halt einfach, dass es ein systemisches Problem ist, einfach in der unglaublichen Menge, in der das vorkommt, halt, dass jede Frau von Erfahrungen zu berichten hat, wo sie halt von Männern angegangen wurde oder in irgendeiner Form unangebracht, nicht nur vergewaltigt, nicht nur angefasst, sondern eben auch in Situationen gebracht wurde, wo sie halt einfach sexuell in die Defensive gedrängt wurde.
Ja, und dass halt Männer sich trauen, Dinge zu Frauen zu sagen, die andersrum überhaupt nicht möglich wären. Hm.
Ja, absolut.
Ich kenne halt tatsächlich Frauen, die überhaupt kein Problem sehen, ja, die irgendwie überhaupt kein notwendig, also die denken hier, wir in Deutschland würden Geschlechter gleichberechtigt leben, ja, das eben die erkennen dieses Problem einfach nicht, ja, und das finde ich halt auch irgendwie echt schwierig, ja, wenn Also es ist ja okay, wenn man irgendwie zufrieden ist mit dem, was man hat und glücklich lebt und so, aber wenn man als Betroffene das Problem nicht sieht, das ist dann halt echt ein schwerer Kampf.
Ja, da kommt ja immer oft so Whataboutism, also dieses ja, okay, vielleicht ist hier nicht alles toll, aber was denn mit den Frauen im Iran, die Kopftuch tragen müssen? Das ist ja immer dieses Argument, was da kommt. Aber ich denke auch, dass dieses Argument jetzt von Preya nochmal eine andere Variation ist. Also ganz, ganz entscheidend ist halt dieses so, das sind die gleichen Leute, die auch mich schon immer attackiert haben. So, weißt du, die hatte halt ihr ganzes Leben lang sich mit Leuten auseinandersetzen müssen, die Sex als was Schmuddeliges ansahen und halt ihre Filme, wo es halt um Sex geht und wo expliziter Sex gezeigt wird, eben verurteilt haben und dafür halt gesorgt haben, dass die nicht zu zeigen, nicht gezeigt werden. Und ich glaube, sie ist halt auch Feministin, also sie spricht dann halt auch immer von viel von Macht, männlicher Macht und so und wie die halt sie versucht mit ihren Filmen quasi darzustellen und so. Also jetzt in diesem Meine Schwester, da geht es halt darum, wie eben die große Schwester von so einer Urlaubsliebe einem wesentlich älteren Mann, so halt einem Studenten und sie ist halt Schülerin so, zum ersten Mal genötigt wird und sie zeigt halt da einfach so diese ganzen, ja, wie er ihr halt quasi Honig ums Maul, um den Mund schmiert.
In den Bart.
So oder so, dass sie halt irgendwann einfach einwilligt, mit ihm zu schlafen, so an dem er halt einfach, wo du als älterer Mensch, wenn du das anguckst, es ist sehr effektiv, weil du halt genau dir vorstellen kannst, dass sowas mit so einer Teenagerin genauso laufen kann. So, oh, das machen doch alle so und wenn du das nicht machst, dann liebst du mich nicht echt und so. Er sie halt da die ganze Zeit belabert und sie damit natürlich eindeutig, aber halt auch so diese männliche Machtposition und dieses, was sich junge Frauen da, was sie da ausgeliefert sind, quasi das vorführt. Aber zugleich, wie gesagt, wurde sie halt immer wieder angegriffen, wahrscheinlich auch von Frauen und Männern gleichermaßen für ihre sexuell expliziten Filme und findet halt so eine Überkompensation quasi statt, dass sie halt eine Bewegung, die sich gegen sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt und sexuelle Macht richtet, dass sie die halt in den gleichen Topf wirft, wie halt solche prüden Bewegungen irgendwie, die ihr vorwerfen, dass sie halt Sex zeigt in ihren Filmen.
Also ich kann das nicht nachvollziehen, ich kenne ja die Frau auch nicht, aber ich finde nicht, dass, also ich, theoretisch könnte man ja eher meinen, dass sie auf der gleichen Seite stehen.
Ja.
Also ich verstehe nicht, wie man als Frau ein Problem mit MeToo haben kann.
Ja, das habe ich ja jetzt irgendwie mehrfach, also mich versucht in sie hineinzudenken, ja, weil ich halt glaube, dass sie Angst hat vor so einer neuen Prüderie. Das ist jedenfalls ein ziemlich häufiges Argument, was man auch dann in so...
Das darf man halt auch echt nicht vermischen. Also eine Vergewaltigung und Missbrauch ist kein Sex. Also Sex ist was Schönes, ja, und es ist eine ähnliche Handlung, aber es ist eine Handlung, die höchstens für eine Person schön ist, wenn es ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung ist. Ich finde es halt auch echt dann so ein bisschen dumm, dass man da kein anderes Wort für gefunden hat, oder hat man ja eigentlich. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist eine schöne körperliche Sache und das andere ist ein Verbrechen. Ja, deswegen finde ich, dass man, also ich verstehe die Preya da nicht. Also kann ich mich nicht reindenken, will ich mich nicht reindenken.
Gut, dann kommen wir doch mal wieder zu was Positivem und den spärlichen Fun Facts, die ich zur Produktion unseres Films Sex is Comedy, heißt er immerhin, gefunden habe. Breyas Motivation für Sex is Comedy war, zum Kern dessen zu gelangen, was es bedeutet, einen Film zu machen. Sie wollte die Oberflächlichkeit überwinden, die gewöhnlicherweise Making-ofs haben.
Ja, das ist ihr gelungen. entsprechend ist Sex is Comedy eine Mischung aus Selbstporträt und Drehbericht, basierend auf den Dreharbeiten zu Meine Schwester.
Beispielsweise ist der vermeintliche Sommerstrand, an dem es in Wirklichkeit saukalt ist, eine Situation, die Preyas Team beim Dreh von Meine Schwester genauso erlebt hatte.
Und der Höhepunkt von Sex ist Comedy ist das Nachstellen einer Szene aus Meine Schwester und wie sich die Dreharbeiten dieser Szene im Jahr zuvor abgespielt hatten. Roxane Mesquidar spielt sich dabei selbst, wie sie damals versucht habe, die Schwester in Meine Schwester zu spielen.
Genauso sind auch viele Statisten tatsächliche Crewmitglieder gewesen, die sonst hinter der Kamera stehen und nicht wie hier davor. Das war unsere Auseinandersetzung mit Catherine Preyas und den Produktionsbedingungen von Sex is Comedy. Kommen wir zum Filmschnitzieren und hier haben wir einen Film, wo wir ganz exzellent mit der ersten Szene einsteigen können. Nämlich, was sehen wir denn da?
Wir haben es zweimal gesehen, oder?
Genau, wir haben
irgendwie... Oder? Nee, ich weiß es nicht mehr.
Das war so ein Ausschnitt, das war irgendwie der Trailer, aber nee, es war irgendwie so eine Probeszene. Wir haben irgendwo falsch gedrückt auf Amazon und plötzlich zeigte uns das irgendwie die erste Szene und brach dann ab. Aber halt auch nicht die komplette erste Szene, sondern irgendwie ausschnittsweise. Und dann haben wir die nochmal richtig geguckt. Wir sehen Menschen am Strand, die eben den Sommer gaukeln müssen.
Aber das war nicht das Erste, was...
Ja, wir sehen ganz am Anfang noch irgendwie die wie die in den Trailern in der Maske sitzen und so. Aber dann geht's ja sofort raus. Und dann geht es hauptsächlich... geht es halt dann darum, wie die da am Strand sind und diese Szene drehen. Und es ist saukalt. Und die Statisten irgendwie weigern sich, die warmen Klamotten auszuziehen, weil sie da halt in Badehose rumrennen sollen, bis dann halt die Regisseurin Jeanne einen Rappel kriegt und sie quasi alle davon scheucht, weil sie nicht machen, was sie sagen und dann halt nur noch der Schauspieler und die Schauspielerin da in Badeklamotten am Strand rumliegen und immer wenn Drehpausen sind, wickeln sie sich in ganz dicke Federbetten ein, weil es halt so arschkalt da ist und die Regisseurin sitzt da nur irgendwie mit dem Schal um den Mund, weil es so kalt ist, aber sie tun so, als wäre Sommer. Und ich finde es halt wunderschön, weil das halt eben dieses weil es halt im ganzen Film nur darum geht, S vorzugaukeln und eigentlich steht halt S für Sex, aber halt hier wird halt da einfach eine wunderschöne Metapher genommen, indem sie halt von Anfang an klar macht, so hey Leute, Film ist nie Realität, sondern es ist alles gefaked und wenn ihr einen wunderschönen Sommertag am Strand im Film seht, dann war es in Wirklichkeit vielleicht hier bitterkalt und alle haben total gelitten und damit bringt sie halt irgendwie so ihre Kernaussage, was der ganze Film am Ende aussagen möchte. Das bringt sie in der allerersten Szene gleich mit einer wunderschönen Metapher auf die Leinwand und damit hat sie irgendwie so das Beste erreicht, was eine erste Szene erreichen kann, finde ich.
Also ich finde, das ist so eben einer der beiden Pluspunkte an dem Film, dass man so einen tiefen Einblick in Dreharbeiten erhält, wie das da alles zugeht und das ist eben, also mir hat es total das sowieso wenig vorhandene Interesse am Schauspielern genommen, weil das ist einfach nur ätzend, ja. So allein dieser ganze Stress, der da schon irgendwie entsteht, bei dem, dass man da auf Knopfdruck irgendwie reagieren muss und dann
erstmal vor allen Dingen voll lange warten. Also das hat der Film auch gut klar gemacht, dass diese ganze Crew immer nur rumsteht und wartet, bis halt alles fertig ist. So erstmal die Kulisse fertig ist, dann die Regisseurin und ihr Assistent stundenlang sich überlegen, wie sie jetzt die Szene machen und mit dem Kameramann das durchquatschen und dann müssen sie plötzlich ganz schnell springen.
Ja, das wirkte echt unprofessionell, ne?
Nee, ich glaube aber, das ist Filme machen. Ich glaube, kann das gut sein. So auch was ich so gelesen habe, hat das der Film in den Aspekt, glaube ich, echt gut rübergebracht.
Also das war echt interessant, das muss ich schon sagen, ne? Ja, und dann war war sie, die Jeanne, die Regisseurin, war halt super anstrengend. Ja, aber gleichzeitig waren tatsächlich auch ihre Schäfchen, die Darsteller, sehr anstrengend, ja. Mhm. Und wenn die gebockt haben, dann hat sie halt zu ihrem Assistenten gesagt, was sie wirklich denkt, und ist eine kurze Zeit später aber dann halt zu den Darstellern hingegangen und war ganz einfühlsam und hat sie halt
belabert.
Sehr mütterlich war sie dann von dem überzeugt, was sie tun sollten, und hat sie ja dann auch ganz gut gemacht.
Na, du hast vorhin gesagt, es gab keinen Sympathieträger, aber der Kameraassistent, der war doch total so der,
ja, okay,
die gute Seele. Das war ja eigentlich so die Mutter am Set.
Der Arsch einfach.
Was? Ja, ja, aber das war trotzdem der, der sowohl Jeanne als auch alle anderen immer quasi bei Laune gehalten hat und immer irgendwie so der Liebe für alle war.
Ja, der hat aber auch gemotzt.
Ja, aber, ja, aber halt, also der war halt,
das war überhaupt schon der einzige,
nicht, der war nicht prätentiös, ja, im, genau, Gegensatz zu allen anderen. Und das ist auch so auch wieder so eine Gender-Swap-Rolle quasi, dass er ja halt quasi erst der Mann, der Assistent von einer Frau, und er hat irgendwie die ganze Zeit so klischeemäßig weibliche Tugenden gezeigt.
Ja, er musste ja auch immer die Frau spielen.
Genau, genau,
Wenn
sie geprobt haben und sie sich überlegt haben, wie sie jetzt eine Szene inszenieren, dann musste er immer die Rolle der Frau einnehmen und sie hat die Rolle des Mannes eingenommen.
Ja, also das, wie gesagt, das war halt schon ziemlich interessant und auch aufschlussreich. Was aber anstrengend war, waren ihre Gespräche über ihre Arbeit und über die Darsteller, wie sie sie eigentlich hassen und wie sie sie hasst. Und das war wirklich, ich habe da gar nicht zugehört, weil das hat echt genervt einen doch nur, ja.
Ja.
Und die hat halt den armen Leo wirklich Tag und Nacht vollgequatscht mit ihrem Scheiß. Der konnte wirklich gar nichts sagen, außer ja, du hast so recht und ja, du Arme.
Und das finde ich aber lustig, weil einerseits ist es halt schon auch so ein, glaube ich, gutes Maß an Selbstironie, dass sie halt ja einfach, Jeanne ist ja Stand-in für Brea, und dass sie halt sich da selbst auf die Schippe nimmt. Aber zugleich ist es halt von den Filmen, ich habe halt irgendwie jetzt drei Brea-Filme geguckt, und die letzte Maitresse habe ich angefangen und es ist halt echt nicht mehr ausgehalten und nicht zu Ende geguckt. Und es ist halt tatsächlich in all ihren Filmen so, dass sie halt so super prätentiösen Scheiß die ganze Zeit ihre Protagonisten von sich geben lässt. In Romance, diesem Skandalfilm. Der Sex ist überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Form erotisch, sondern es ist die ganze Zeit genervt von den Leuten, die halt so pseudo-intellektuellen Scheiß über Sex erzählen und was er wirklich bedeutet. Das hat mich halt in all den Filmen sehr, sehr genervt. Mit meiner Schwester habe ich auch große Probleme auf ganz andere Art, aber der war tatsächlich inszenatorisch der beste Film, aber den Rest nicht, not my cup of tea.
Mhm.
Und das ist hier halt auch, dass sie das so einerseits ein bisschen durch den Kakao zieht, aber halt auch dir die ganze Zeit irgendwie so vorgibt, was du zu denken hast. Also es ist so, da wünschst du dir mal ein bisschen mehr Subtilität, findest du nicht?
Tja, ich weiß nicht, der hat immer gleich so eine große Philosophie draus gemacht, aus dem, wie sie sich gegenüber Darstellern verhalten muss und wie die sich ihr gegenüber verhalten, und das war irgendwie so, ja, mega anstrengend irgendwie. Ja.
Dann kommen wir mal zu einer Szene, die ich halt gar nicht verstanden habe, wo sie sich aufregte, dass der Protagonist seinen Charme verschwende. Nein. Weil er halt da immer mit den ganzen Leuten, also der hat sie halt immer total gut mit den ganzen Arbeitern am Set verstanden und hat mit denen immer Witze gemacht, und sie hat sich aufgeregt, er würde seinen Charme an die verschwenden und dadurch hätte er nicht genug Charme übrig für halt die Darstellerin, und das würde dann dazu führen, dass eben die Szenen schlecht werden. Aber that is not how this works. Das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie eine limitierte Ressource, dein Charme, sondern das Problem war halt, dass es zwischen den beiden halt keine Chemie gab, aber das eine ändert doch überhaupt nichts daran, ob der sich mit anderen Leuten gut versteht.
Ja, es hat sie halt geärgert.
Ja, Da muss sie doch anders rangehen, als jetzt ihm irgendwie zu verbieten, dass er sich jetzt irgendwie gut mit den Beleuchtern unterhält. So, weil das wird ihn doch bestimmt nicht irgendwie zu einem besseren Schauspieler machen.
Ja, weil sie halt glaubt, dass es gefaked ist.
Ja, warum? Aber also,
ne,
also das ist mir auch, also selbst wenn es gefaked ist, das hat halt überhaupt nichts damit zu tun, dass sie da einen Schauspieler und eine Schauspielerin hat, die nicht miteinander klarkommen. Da muss sie halt irgendwie ihre Energie drauf verwenden und nicht, ob der sich jetzt mit dem Bühnenbildner und der Beleuchterin versteht.
Ja, sie hat sich halt geärgert, weil sie halt gesehen hat, dass er mit anderen Personen eben diese Vibes ausgestrahlt hat, die sie sich halt für den Film gewünscht hätte. Und da hatte er sie halt nicht. Mhm. Da hat er es nicht geschafft.
Mhm.
Und sie war nicht da. Und da hat sie sich drüber geärgert. Das war wahrscheinlich irrational, dass sie deswegen so sauer geworden ist. Was ich ganz schön fand, als sie dann den fand ich auch echt schön, aber als sie in den Drehort innen kommen, da steht sie mal irgendwie an der Kaffeemaschine und während die Kaffeemaschine läuft, können sie sich nicht unterhalten, weil die so laut ist. Das fand ich auch. Da dachte ich, okay, das ist ein Film, der ist hier total realistisch.
Ja, okay. Wir kommen nochmal zur Penisprothese. Da haben wir sehr gelacht. Warum?
Weil sie sich letztendlich für die größte entschieden haben.
Nicht nur das. Der Schauspieler hat sie dann halt auch getragen. Und hat sie immer so getragen, dass sie vorne aus seinem Bademantel rausragt und so stolzierte er da über das Set.
Das sah schon ziemlich dämlich aus.
Ja, das war schon ziemlich lustig auch irgendwie. Und dann haben wir noch dann am Ende drehen sie aber dann irgendwie ihre Sexszene tatsächlich und sie ist auch nach all den Kämpfen sehr intensiv.
Ja, sie sind auch gut drauf vorbereitet. Also er zum Beispiel hat auch nichts gegessen vorher, damit er sich leicht fühlt.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass
der durfte auch seine Socken anbehalten.
Dass es Schauspieler gibt, die so sind. Ich glaube, das sind nicht alles immer rationale Menschen. So Künstler.
Ja, das ist ja schon rational.
Was denn, sich leicht fühlen, wenn man nichts
gegessen hat? Also wenn du viel gegessen hast, dann fühlst du dich nicht mehr voll und dann fühlst du dich auch dick und dann willst du vielleicht keine Sexszene. Das kann ich nachvollziehen.
Okay. Naja, aber es ist, also die Szene, die sie dann drehen, ist tatsächlich sehr intensiv und das fand ich dann auch nochmal so einen einfach inszenatorisch extrem guten Moment, wo dann halt vorbei ist, sie ruft Cut und dann siehst du halt den Kameramann und der seufzt so pff, das war falsch, also der ist so.
Die sind angespannt gewesen.
Ja, nicht nur das, aber er ist halt auch so, er ist sich in dem Moment nicht sicher, ob das, was er hier gerade gemacht hat, richtig war. Quasi er übernimmt so unsere Funktion als Zuschauer, wo wir halt ja dann da die Protagonistin gesehen hat, die da eben ja so diese Szene spielt, wo sie halt nicht so wirklich begeistert ist von dem Sex. Und der Kameramann eben dann nur so einen Stöhnen hat, was halt so zeigt, so wo er nicht so wirklich einverstanden mit ist, was die Regisseurin da gerade ihn hat filmen lassen. Das kommt so sehr, also wie gesagt, er sagt nicht ein Wort, aber trotzdem kommt es dadurch heraus. Das fand ich sehr stark.
Also ich habe das so gesehen, dass die alle echt ergriffen waren von der Szene, weil die überzeugend war und es hat auch alle ziemlich hart fanden,
ja,
was sie da gesehen haben, ja.
Ja, aber dass halt der Kameramann quasi nur mit so einem Stöhnen klar macht, dass es eben so hart fand und dass er sich nicht ganz sicher ist, ob er es wirklich gut findet. So, das kam durch den Tonfall da irgendwie heraus. Das hat er quasi klar gemacht und das hat halt Priya echt gut eingefangen. Und damit ja nochmal so ein ambivalentes Bild ihrer eigenen persönlichen Filmkunst gezeigt und dass die halt quasi nicht für jeden was ist und dass die halt kritikwürdig ist und angreifbar.
Verstehst du? Ja, also ich finde tatsächlich die letzte Szene auch echt problematisch. Ich verstehe sie auch nicht ganz.
Inwiefern?
Also irgendwie, es geht ja die ganze Zeit, es geht ja wohl irgendwie darum, dass die Darstellerin, also die weibliche Hauptperson, dass sie halt irgendwie diesen Sex haben möchte, aber auch Angst davor hat.
Ja.
wie alle jungen Mädchen.
Genau, das ist ja das, was ich vorhin sagte,
und dass sie ihn abwehrt, aber trotzdem Verlangen nach ihm hat. Mhm. So, ja. So, das ist dann eigentlich, also so ist der Fall schon mal klar. Ja, irgendwie der innere Konflikt, den das Mädchen auch austrägt und so. Aber dann, also das Ende ist ja, dass sie, er hat ihr wohl vorgeschlagen, dass sie ihre Jungfräulichkeit wieder behalten könnte, wenn sie es anal machen.
Mhm.
Und sie sagt dann, das machen alle Mädchen so, das ist ja ekelhaft. Und daraufhin dringt er dann in sie ein.
Mhm.
Und sie weint halt dann deswegen, währenddessen. Und das finde ich halt irgendwie, ist halt nicht so ein schönes Ende, ehrlich gesagt.
Ja, ja,
aber sie wollte das ja offensichtlich nicht. Und die Regisseurin hat uns aber auch die ganze Zeit dagegen erzählt, dass das Mädchen sich nur ein bisschen ziert, wie alle jungen Mädchen das ja machen, dass sie
es nicht wollte. Ja, aber er macht ja dann nochmal was ganz anderes mit ihr, als sie erwartet hat. Und das ist halt genau also eine Szene aus.
Ja, aber sollten wir das jetzt irgendwie schön finden?
Nee, eben nicht. Nein, eben nicht. Also das ist eben das steht halt im Kontext von meiner Schwester. Und in meiner Schwester war das ganz klar so geframed, dass der Typ ein Arschloch ist, der da das junge Mädchen einfach ausnutzt, indem er seine größere sexuelle und Lebenserfahrung benutzt, um ihr halt die ganze Zeit irgendeinen Scheiß einzureden, damit sie endlich mit ihm schläft, so, oder damit er zum Schuss kommt. So, und das ist das ganz große Thema in meiner Schwester. Aber jetzt haben wir hier einfach einen Meta-Film dazu. Es geht ja gar nicht konkret darum, dass das wirklich passiert, sondern es geht ja darum, dass diese Szene gedreht werden soll. Mhm. Das kriegen wir jetzt gezeigt. Und jetzt geht es ja einfach nur darum, wie halt die verschiedenen Beteiligten an dieser Szene darauf reagieren. Und da haben halt eben die Schauspielerin, die hat sich irgendwie selbst ganz lange ziert.
Ja, das war, dass wir, das Interessante daran ist, dass sie ja angeblich auch nicht wusste, dass es eine Nacktszene geben wird. Oder eine Sexszene, in der sie nackt ist, so.
Mhm.
Und dass der Jeanne einfach egal ist.
Ja. Das hätte nicht im Vertrag gestanden, wird er die ganze Zeit. Und, dass sie dann aber am Ende, und wie wir auch vorhin schon sagten, dass halt irgendwie sie da auch die ganze Zeit als schlechte Schauspielerin gebrandmarkt wird, aber dann am Ende ja trotzdem so eine überzeugende Performance bringt, dass halt sogar der Kameramann stöhnen muss und halt fix und fertig ist quasi. Ja, also ich fand die Szene, fand ich schon intensiv und jetzt nicht unbedingt der schlechteste Moment des Films, gerade weil er dich so ambivalent zurücklässt. Lass uns mal über den Titel reden. Warum heißt der Film Sex is Comedy? Weil eine wirkliche Komödie ist es nicht.
Ja, es ist halt so ein bisschen albern, dieses Drumherum, was sie da alles aufbauen für diese eine Szene.
Mhm.
Was für eine Arbeit das ist, vor allem für die Regisseurin, die dazu zu bringen.
Im Sinne von Sex ist lächerlich. Sex im Film ist lächerlich. So.
Ja, lächerlich weiß ich jetzt nicht. Ich das jetzt
so. Oder albern hast du es ja jetzt genannt. Ich dachte mir auch irgendwie, dass wieder diesen Aspekt des Fakens, dass der da halt drin steckt, dass halt Komödien genau wie halt Sexfilme ja Situationen vorgaukeln, die nicht wirklich so sind, um halt einerseits halt Erotik zu erzeugen und bei einem anderen halt Humor.
Hm.
Weißt du? Also jetzt speziell bei Slapstick ist ja nicht wirklich so, dass die Schauspieler da irgendwie zufällig über eine Bananenschale fallen, sondern das wird ja einfach gefaked.
Bananenschalen sind so gefährlich.
Ja, ja, aber es passiert ja nicht wirklich, sondern es wird ja so vorgetäuscht, dass der Schauspieler jetzt hinfällt und dann lachen wir. Und genauso ist es halt beim Sex. Da wird ja nicht wirklich Sex gehabt, sondern es wird so vorgetäuscht und dann sind die Zuschauer erotisch in irgendeiner Form angesprochen. Und so hatte ich gedacht, dass da irgendwie diese Nuance vielleicht noch in diesem Titel drin steckt, dass sie das so gleichsetzt. Ja?
Ich weiß nicht, das einzige Komödienhafte, was ich da gesehen habe, war tatsächlich dieses Gefasel von Jeanne und die Penisprothese.
Ich glaube auch die Penisprothese war so eine ganz starke Anspielung auf eben diesen erigierten Penis in The Romance, wo sie vielleicht ja uns sogar zu verstehen gegeben hat, weil das war ja das ganze Thema des Films, dass das gar nicht so real ist, wie es vielleicht wirkt. Also dass eben diese Gerüchte, dass man da vermeintlich den ersten erigierten Penis auf der Leinwand gesehen hat und die Gerüchte, die hätten da echten Sex gehabt, dass es ja vielleicht alles gar nicht stimmt, sondern dass es das halt einfach im Rahmen ihres Rufes so entwickelt hat und sie uns hier halt einmal zeigt, wie so eine Sexszene wirklich abläuft, sondern der Typ, der kriegt halt einfach einen Plastikpenis übergestülpt oder Gummi.
Ja, aber total lustig auch, was es da noch für Probleme mit gab.
Ja, erzähl mal.
Das kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber der Maskenbildner, der hatte Probleme, das Ding so zu bauen, dass es auch wirklich steht.
Genau, und dann hat er Probleme, es zu befestigen. Wegen und irgendwelche dann
anatomischen Besonderheiten des Schauspielers.
Der Schauspieler hatte einen schiefen Penis und sie wollten einen geraden haben und deswegen gab es da Probleme. Aber dann gab es Probleme auch, dass er den Draht mit Schamhaaren abdecken musste und so ein Kram. Und der Schauspieler hat sich dann wieder geziert, dass er es nicht gewohnt ist, dass ein Mann an ihm rumfummelt. Also war dann halt wieder da so ein homophober Einschlag drinnen. Und es war schon durchaus amüsant. Jaja, warte mal. Einen kurzen Blick in meine Notizen.
Aber das ist ja nicht homophob.
Naja, er hat schon so einen Spruch, so, ich bin es nicht gewohnt, dass Männer an mir rumfummeln.
Ja, aber das ist doch was, naja, egal, aber ja, das ist ja klar, vielleicht was man auch nicht so gerne von einer Frau als heterosexueller Mann machen lassen möchte, aber.
Ja, das. Ja, aber das hat er hat ja genau das Gegenteil da behauptet.
Ja.
Dann verstehe ich dein Wort.
Ich verstehe es auch nicht.
Okay. Nee, aber es war auch vieles in dem Film.
Unverständlich.
Genau. Hast du noch was inhaltlich? Wir sind in die Frauenrollen in dem Film.
Ja, also die sind natürlich okay. Ich meine, Jan ist die Chefin von dem Ganzen. Mhm. Also.
Es wird auch immer wieder thematisiert, dass sie durchaus manchmal so Autoritätsprobleme hat. Also einfach.
Probleme?
Ja.
Kontrollzwang hat sie.
Ja, sie hat einen Kontrollzwang, aber es ist auch so, dass manchmal so durchkommt, dass irgendwie jetzt besonders halt der Schauspieler so ein bisschen unwillig ist, auf sie zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich mit ihrem Geschlecht zusammenhängt oder ob das einfach nur ein Trottel ist.
Ja, sie wickelt den ja immer um den kleinen Finger. Mhm.
Ja. Ich hatte so
haben mehrere, die eigentlich was miteinander?
Genau, ich habe so mehrere Artikel gelesen, die da irgendwie eine Beziehung reingelesen haben, aber man sieht das nicht explizit, sondern.
Ja, aber das sagt ja doch auch irgendwie, ja, aber wenn der Film vorbei ist, dann ist es mit uns auch vorbei.
Ja, aber das ist halt nur so ein Satz und da weiß man halt nicht, ob die wirklich jetzt irgendwie was miteinander am Laufen haben oder ob das sich irgendwie auf denen nur auf ihre. Was du ja schon sagtest, dass sie ja die ganze Zeit ihm an Besäuseln ist, ob es sich darum um diese vermeintlich intime Beziehung, die die zusammen am Set haben, bezieht.
Ja, da war ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, die hatten schon was miteinander.
Es ist auch ja ganz spannend, dass mir halt die Schauspielerin von meiner Schwester wieder gecastet wurde für Sexist Comedy, aber der Schauspieler ist ein anderer. Also möglicherweise kam es ja tatsächlich zu irgendwelchen Verwerfungen zwischen Preya und dem Schauspieler oder die hatten tatsächlich irgendwas so. Jedenfalls wird es hier stark angedeutet, dass da mehr ist.
Ja, ich habe da noch eine Frage. Ja. Wieso hat die eigentlich plötzlich einen gebrochenen Fuß?
Das wird auch nicht erzählt. Das sie kommt von einem Tag auf den anderen
ans Set. Höchst interessant, dass sie dann immer auf diese Frage, was hast du denn gemacht? Wie hast du dir denn den Fuß gebrochen? Sagt, ich habe ihn mir nicht gebrochen, er hat sich selbst gebrochen, sagt. Vielleicht hat tatsächlich die Schauspielerin irgendwie einen Unfall gehabt. Und das war die beste Idee, die sie dafür hatten.
Es kann aber auch sein, dass es natürlich eine Bedeutung hat, so von wegen, dass sie auch.
Genau, das konnte ich nicht kontrollieren, also hat er das selbst gemacht, ich weiß nicht.
Genau, aber auch, dass sie so durch äußere Zwänge zurückgehalten wird, dass sie eben nicht machen kann, was sie möchte, sondern dass sie eben, dass es so weltliche Einflüsse gibt, die ihr filmische, ihre künstlerische Vision beeinträchtigen. So könnte man das vielleicht auch interpretieren, diesen Gips, den sie da trägt.
Tja.
Tja, ja. Haben wir es, oder? Sind wir,
ja.
Haben den Film durchgenördet. Ich habe noch einen Fun Fact zur Rezeption, und zwar sagt Brea selbst, dass sie findet, dass der Film teilweise misslungen sei, und sie macht absurderweise das Wetter einerseits, aber auch die falsche Wahl des Kameramanns dafür verantwortlich. Aber das Wetter, vielleicht war es da wieder warm und sie mussten spielen, dass es kalt war. Keine Ahnung. Ja, sonst gab es da nichts irgendwie rund um Rezeption und so weiter und so fort. Deswegen kommen wir gleich zu unserer großen Bewertung. Paula, auf unserer Skala von 1 bis 100 Punkten, wird dieser Film es wieder schaffen, in die Top 10 einzusteigen?
Nein.
Bist du dir sicher?
Ich bin mir sehr sicher.
Ich könnte ihm ja 500 Punkte geben und...
Nein, du hast eine Skala von 0 bis 100 Punkten.
Okay, wie viele Punkte gibst du ihm?
49.
49? Warum sagst du, er ist schlechter als der Durchschnitt?
Weil er schlechter als der Durchschnitt ist. Also diese Dialoge sind einfach nur zum Kotzen. Die Bilder sind auch scheiße. Die Handlung... Naja. Nee, die Handlung ist auch nichts. Das Thema... die Musik, gibt's da überhaupt Musik? Habe ich schon die Dialoge erwähnt, wie schlecht die sind? Uninteressant, also wirklich, die Frau hat mich einfach nur genervt mit ihrem Geschwätz. Der war nicht super schlecht, weil er wenigstens stringent erzählt war und es keine peinlichen Sprüche gab. Aber
es war kein Viewing Pleasure. Und ich glaube, das ist dann auch das große Problem daran, weil würdest du es einem Horrorfilm vorwerfen, dass er gruselig ist?
Nein.
Und es ist halt so, der Film ist nervig, aber er will halt nervig sein. Er will uns halt irgendwie so eine lächerliche Regisseurin zeigen. Deswegen, also ich werde ihn höher bewerten. Ich werde ihn auch nicht so unglaublich hoch bewerten, weil ich ihn jetzt halt auch nicht so unglaublich geil fand. Ich fand, er war sehr französisch, habe ich das schon gesagt.
Außerdem war er frauenfeindlich.
Wieso?
Naja, genau, weil typisch für junge Mädchen oder junge Frauen sei, dass sie sich zieren, aber es eigentlich doch wollen.
Ja, das ist ja dieses, was ich sagte vorhin, oder wir sagten, die adoleszente Besessenheit mit der Entjungferung, dass das so ein Leitmotiv, Leitthema für...
Also das ist ja was, also so ganz, ich meine, sie ist ja schon sensibel genug, das ist ja schon tatsächlich was. Ja, also irgendwie wollen die jungen Mädchen ja gerne die Erfahrungen sammeln, aber haben halt auch Angst davor, das ist ja so, wahrscheinlich ist es bei den Jungs aber auch so, ja.
Aber auch gerade dieses alle machen das Argument ist ja so ein Ding, dass das ja was von der Gesellschaft obstruiert wird. Also das ist ja, ich glaube, das ist so ein großes Thema von Priya, dass halt Sex eigentlich nichts Schlimmes ist, dass halt einfach jungen Frauen eingeredet wird, dass es was Schlimmes und sie halt dann...
Die haben Angst davor.
Ja, ja,
Weil es natürlich halt tatsächlich auch einfach, das ist ja irgendwie auch ein Gewaltakt. Ja, gerade das erste Mal.
Ja, aber es ist doch auch diese vielen gesellschaftlichen Vorschriften, die halt bei Männern gar nicht existieren, aber bei Frauen ganz stark. Also dass halt einfach irgendwie Jungfrauen als was Reines und als was Heiliges im wahrsten Sinne des Wortes angesehen werden, während halt Frauen, die viel Sex haben, dafür verurteilt werden und so fort. Ich glaube, dass das halt auch so einfach ein klassisches Thema von Priya ist, was sie immer wieder reinbringt, dass halt wie die Gesellschaft Frauen ihre Sexualität diktiert. Und wenn dann der Typ halt sagt, so alle Frauen machen das, oder alle Mädchen machen das, um halt sie davon zu überzeugen, dass sie da jetzt mitmacht, dann ist das halt ein Satz, der da ganz klar in diese Bresche schlägt. Ne, ich gebe es ein bisschen besser. Also ich bin mich immer noch nicht ganz sicher, ob ich einen 70er oder im hohen 60er Bereich bewerte.
69 oder 71.
Ja. Ich habe ja jetzt zuletzt Stück langsam hochgestuft, deswegen kann ich ja wieder in den 70er-Bereich reingehen, weil da hatte ich ja immer Stück langsam, deswegen musste ich alle Filme darunter bewerten. Ich gebe ihm dann, ich gebe ihm 70, um genau zwischen deinen beiden Vorschlägen zu landen. Tja. Haben
Und
wir's.
warum noch so gut?
Ja, weil ich finde tatsächlich einfach so diese, ich finde es ganz charmant, diese Meta-Ebene, und ich finde halt, dass er das gut umsetzt, dass er uns halt einfach,
Sie.
nee, der Film, dachte ich
Achso.
jetzt, aber dass sie, dass Priya das gut umsetzt, dass sie uns zeigt, was ihre Aussage ist. Also, wie ich schon sagte, also erste Szene ist einfach er verdammt stark, so, es geht darum, eine Sexszene zu faken, und wir fangen damit an, dass halt schönes Wetter gefaked wird, um uns gleich klar zu machen, am Film ist nichts real. Ich finde es stark, wie sie sich selbst auf die Schippe nimmt, wie sie da ihre Kritiker und ihre Gerüchte über sie anspricht, indem sie da mit Penisprothese und vermeintlichem Sex agiert. Ich finde es stark, dieses, wie
Ja
gesagt.
gut, aber wenn du das nicht vorher wusstest, so wie ich.
Ja, aber das ist ja wieder klassischer Nelson Goodman, das unschuldige Auge ist blind. So, du hast natürlich ja auch Vorwissen, was du in die Interpretation mit einfasst, fließen lassen und in deine Bewertung. Und warum sollte ich jetzt mein Vorwissen ausblenden, nur weil ich es weiß? Ja? Also klar, kann man dieses Stück Kunst wie jeden Film nicht vollends genießen, wenn man nicht alle Einflüsse kennt, aber wenn man sie kennt, dann kann man sie doch in die Interpretation mit einfließen lassen und in
Ja, in
die
die
Bewertung.
Interpretation sicher.
Aber auch in die Bewertung.
Ja, gut.
Und dieses, wie gesagt, dieses Ende mit dieser sehr intensiven Szene und dann der Reaktion des Kameramanns als letzte Note des Films, das fand mir auch sehr gut gefallen. Es war einfach ein starker Moment. Und deswegen gehe ich so hoch. Was sagte ich? 70.
Jo.
Gut, damit sind wir durch.
Yes.
Hast du noch was zu sagen? Berühmte letzte Worte.
Nee, das sind meine letzten Worte.
In
Ich
dieser
hoffe nicht.
Folge auf gar keinen Fall. Ihr hört bald weiter und neue Sachen von uns. Ihr könnt jetzt sofort eine iTunes-Rezension schreiben. Ihr könnt jetzt sofort abstimmen auf spätfilm.de, welche Filme wir im Horror-Oktober besprechen sollen. Und ihr könnt. Was könnt noch? Ihr könnt wieder einschalten. Wenn wir zum Beispiel demnächst wieder über Hitchcock sprechen oder über Star Wars mit Kinderaugen, etc. pp. Tarantino kommt bestimmt auch bald. Und dann kommt schon der Oktober.
Jo, genau. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Wir danken euch.
Ja, uns danken wir auch.
Ja,
Vielen Dank,
uns danken wir.
Daniel.
Ja,
Vielen Dank.
alles gut.
So gut gemacht.
Man hört sich.
Tschüss.